durch, im Bus kommst nicht rein, Straßenbahn bei uns hier denn dann auch dann teilweise sehr schwierig. Also dabei bist du noch jung und fit.
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack.
Moin und herzlich willkommen bei Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Bei uns zu Gast ist Alexander Buttgereit, Professor für Straßenbau an der Jadehochschule. Heute beschäftigt uns das Thema Straßenbau, vor allem der Straßenbelag. Lieber Alexander, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, Bianca und auch Steffen. Schön, dass ich heute bei euch sein darf.
Ja, lieber Alexander, wir freuen uns, dass du da bist. Und wir wollen direkt starten, weil ich spüre schon, wir haben auch heute wieder viel zu besprechen. Und wie immer gucken wir als erstes in deine Biografie. Und ich glaube, man kann bei dir sagen, dass es auch so ein bisschen Karrierekarussell war. Der Reihe nach, du hast an der Uni Bochum studiert, und zwar Bauingenieurwesen. Und hast dich aber auch damals schon vertieft bzw. spezialisiert auf Verkehr und Städtebau und Umwelttechnik. Wie kam schon so früh dein Faible für diese Spezialgebiete zustande?
Die Sache an der Stelle ist, wenn ich meine Biografie so angucke, habe ich das Gefühl, da ist wenig geplant, auch wenn das im Nachhinein so aussieht, als wenn da viel geplant worden wäre. Weil um ganz vorne anzufangen, Bauingenieur wollte ich eigentlich gar nicht werden. Ich hatte ungefähr 37 andere Wünsche nach dem Abi. Und dann habe ich Bauingenieurwesen gemacht. Konstruktiv war klar, ist nicht mein Ding. Da sollte ich die Finger von weglassen, wenn andere noch in Häusern leben wollten, die halten. Also das war auch ganz klar. Eigentlich wollte ich Wasser machen. Aber da gab es ein paar Organisationsschwierigkeiten so an der Hochschule, sodass ich dann gesagt habe, nee, Wasser, das machst du dann jetzt doch nicht. Also konstruktiver Wasserbau wäre eine super Sache gewesen. Hatte zwischenzeitlich beim Verkehr gearbeitet und da festgestellt, Verkehr ist eine super Alternative, macht auch Spaß. Habe dann gesagt, jetzt machst du halt ja statt Wasser Verkehr. Dann der Thema, warum kommt Umwelttechnik dazu? Das ist eigentlich ganz einfach, weil in dem Bereich ist der Kanalbau drin und wer Verkehr vertieft, da gehört für mich auch irgendwo Kanalbau dazu, weil in jeder Straße liegt irgendwie so ein Kanal auch dann drin. Und die nächste Sache ist die, als Kind des Ruhrgebiets, was man glaube ich auch so ein bisschen an der Sprache hört, ist es so, dass wir Altlasten an jeder Ecke und Kante irgendwo liegen haben. Und Bodendeponien, Altlasten ist ein mit zentraler elementarer Bestandteil, auch Grundwassersanierung, da haben wir auch wieder das Wasser. Also das sind Dinge, die mich einfach interessiert haben und wo ich auch glaube, dass das oder damals schon gedacht hatte, dass das ein Zukunftsthema ist.
Und deine Jobsuche hat dich dann im Prinzip von der Wissenschaft erst einmal weg und dann aufs Amt gebracht. Und am Ende warst du dann Abteilungsleiter im Tiefbauamt der Stadt Münster. Wärst du denn, wenn du hättest oder gewusst hättest, was du möchtest oder gekonnt hättest, noch länger in der Wissenschaft geblieben, ohne den Umweg?
Eigentlich das wissenschaftliche Arbeiten hat mir super viel Spaß gemacht. Und Möglichkeit damals zur Promotion war nicht gegeben. Die Situation war etwas anders, als sie heute ist. Also Promotionsstellen kriegt man im Verkehr viel einfacher. Und früher, als ich fertig war, war es genau zu der Zeit eine Stelle. Ansonsten hätte ich irgendwo warten müssen. Und das war in Kaiserslautern, damals beim Kollegen Topp. Ich habe in Bochum bei Professor Brilon und Krasten dann studiert und da muss man wirklich sagen, Topp macht diese weiche Verkehrsplanung und Brilon ist so Hardcore-mäßig Rechnen, Zahlen und wenig kreatives Entwerfen denn dann dabei. Und da war man sich ganz schnell im Vorstellungsgespräch klar, das passt nicht zusammen und insofern habe ich da meine zweite Option, die für mich nicht schlechter ist, gewählt, dass ich das Referendariat im Straßenwesen gemacht habe. Und man kommt nie wieder so tief in die Verwaltung rein und mit in alle Bereiche der Verwaltung. Ob es Haushalt ist, ob es Umweltthemen sind, ob es planerische Dinge sind, ob es irgendwie Straßenverkehrsamt ist oder irgendwie was anderes. Das sind ja alles Leute, mit denen man zu tun hat. Insofern ist das schon mal ganz cool. Und man hat auch die Möglichkeit, nochmal in andere Verwaltungsbereiche dann reinzugehen.
Du hast dann doch den Kontakt zur Uni nie so ganz verloren. Du warst eine ganze Zeit lang Lehrbeauftragter an der FH in Münster. Und dann hast du noch was geschafft oder gemacht, was sehr, sehr krass ist. Und zwar hast du, während du Abteilungsleiter warst, noch berufsbegleitend promoviert. Und das musst du uns jetzt mal erklären, wie du das unter einen Hut gebracht hast.
Mit gesundem Menschenverstand ist das nicht nachvollziehen und erklären kann man das, glaube ich, auch nicht. der Wunsch, irgendwann mal zu promovieren, war nie, klar, wenn ich wissenschaftlich arbeiten will, mache ich am Ende eine Promotion. Nachher war das kein Thema. Irgendwann habe ich aber mal gedacht, dass die Arbeit, die ich beim Tiefbeamter in der Stadt Münster mache, vom Thema so wegweisend ist, weil es da nichts, auch bis heute sehr wenig Dinge zu gibt in der fachlichen Literatur und im Regelwerk. So, dass ich gesagt habe, wärst du eigentlich doch gut beraten, wenn du es aufschreibst, bevor das jemand anders macht. Und dann habe ich mir irgendwann mal den Kick gegeben. Mittlerweile waren 3 Kinder da. Ich habe auch in Teilzeit gearbeitet. Also die Abteilungsleitung war mit 30 Stunden dann dabei. Die Kinder waren auch irgendwie dabei. Die Frau hat auch gearbeitet. Und wenn die Kinder geschlafen haben, konnte man das mal eben aufschreiben, wo man tagsüber so oder so drin gearbeitet hat. Mhm. So war es natürlich nicht. irgendwie fängt man an. Man fängt auch mal an, so ein Thema zu bearbeiten. Auch wenn, ich sag mal, gewisse Basissachen über die Fachhochschullehrtätigkeit dazugearbeitet werden können. Aber letztendlich, die Auswertung musst du selber machen. Den ganzen Text musst du da auch selber schreiben. Also ich habe das dann gemacht. Schwierig war, dass meine erste Betreuerin dummerweise verstorben ist, plötzlich und unerwartet. Und ich die Promotion nochmal wechseln wollte. Oh. Und dann, Gott sei Dank, der Kollege Radenberg damals in Bochum, den ich ja auch schon vom Studium kannte, als er nämlich noch Assi war, damals bei uns an der Hochschule, und man dann gesagt hat, er wäre bereit, das als externe Promotion mit zu übernehmen. Oh. Danach war auch die Motivation wieder da, letztendlich weiterzuarbeiten an dem Thema. Und bevor da doch einer mal mit dem Forschungsprojekt nachher noch ein Ergebnis erzielt, habe ich gedacht, jetzt musst du die mal fertig werden. Und 2019 ist es dann auch so gewesen. Also vor Weihnachten 2018 abgegeben, irgendwie vor Ostern 2019 noch die Promotion, denn dann da erfolgreich verteidigt. Und seitdem ist das Thema zumindest abgehakt. Und nein, ich habe kein weiteres Projekt geplant, nochmal in der Richtung nebenbei. Punkt, das lassen wir mal lieber.
Würdest du es jemandem empfehlen, es nebenbei zu machen?
Es kommt drauf an. Ich habe einen sehr verständnisvollen Chef gehabt und auch super Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Geht das. Und auch ein Umfeld, was da irgendwo mitarbeitet. Ne? Also wenn Familie und so weiter da mitzieht, egal ob sie Eltern sind oder die Frau oder Freundin, wie auch immer. Also das Umfeld muss da mitmachen und das Ganze denn dann hergeben. Ansonsten, das geht. Ich habe jetzt auch Leute, die in Teilzeit, die zweite Promotionsbegleitung wird wahrscheinlich jetzt denn dann auch kommen, die da dann auch in Teilzeit machen werden, also teilweise arbeiten, dann begleitend, aber mit einem deutlich reduzierten Stundenansatz, als ich das Ganze gemacht habe. Und so, wie ich es gemacht habe, kann man es machen, aber es gibt einfachere Wege.
Mhm. Ja, und diese Promotion hat es dir ermöglicht, nach Oldenburg zu kommen, sonst hättest du das wahrscheinlich nicht getan. Und wurdest berufen an die Jade-Hochschule, wo du jetzt seit 2022 auf der Professur für Straßenbau bist. Und da wollen wir natürlich gleich im Detail noch drüber sprechen, was dich da interessiert, was da deine Forschungsprojekte sind. Aber auch das möchte ich noch mal einmal nachhaken. Jetzt warst du ja zu dem Zeitpunkt 25 Jahre lang in verschiedenen Bauämtern und warst in der Verwaltung. Ist dir der Schritt dann zurück an die Uni schwer gefallen? War das eine große Umstellung, so von der Arbeitsrealität oder von den Leuten?
Das ist eine gute Frage, sonst hättest du die auch nicht gestellt, ich weiß. Das kann man so, glaube ich, gar nicht beantworten. Die 25 Jahre, die ich vorher im öffentlichen Dienst gearbeitet habe, haben Spaß ohne Ende gemacht. Und ich sag mal, wenn man ein Team hat, was wirklich aus meiner Sicht super erfolgreich ist, wo ich auch gesehen habe, wie ich Leute formen kann und begleiten kann. Ja, teilweise sind die von der Hochschule auch dann mal bei uns zum Amt gewechselt, sind mehrere. Einer ist auch mal Juniorprofessor gewesen, der hat dann wieder sein gelassen. Also wenn man die Möglichkeit hat, das finde ich immer total spannend. So, und ja, irgendwann kommt aber vielleicht mal die Zeit, wo man sagt, man muss mal wieder was anderes machen. Und insofern hätte ich mich auch nicht beworben, wenn die Herausforderung da nicht gewesen wäre. Aber die Leute, denn dann, da, ich sag mal, das ist der Punkt gewesen, der mir eigentlich am schwersten gefallen ist, loszulassen von den anderen Menschen, die mir auch heute noch, ich sag mal, viele von denen sehr, sehr viel bedeuten, auch der Kontakt noch da ist. Das ist eine Umstellung. Und was allerdings ganz schnell auch dann wirklich rauskam, ist die Tatsache, diese 25 Jahre Berufserfahrung mit dem Fachwissen zusammen an die Studentenschaft heute wieder so weiterzugeben, das ist eine super coole Nummer.
Natürlich wollen wir gleich noch über deine Forschung sprechen, aber zunächst kommt immer die Frage, was war denn dein bisher größter Fail? Was war ein Fettnäpfchen, was du mitgenommen hast oder wo ist mal nichts geworden, woher es hätte sein sollen?
Es gibt so bei den Verkehrsleuten, wird ja viel gefrotzelt. Ich meine, wir frotzeln ja so oder so alle viel. Und da ist es denn dann so, dass immer ein Wettstreit gibt zwischen den Planerinnen und Planern auf der einen Seite und den Bauausführenden auf der anderen Seite. Ja, der Planer gibt sich immer Mühe, so Pläne zu erstellen und beschwert sich dann, dass der oder die Bauleiterin das nachher nicht so umsetzt. Und der Bauleiter oder die Bauleiterin sagen immer, wie kannst du eigentlich sowas planen? Das funktioniert doch nicht. So. Und dann war es jetzt bei meiner alten Stelle bei der Stadt Münster so, dass ich irgendwann mal die Planung abgegeben habe wegen einer Umorganisation, aber eine Kollegin gesagt hat, weißt du was, ich habe so lange Planung gemacht, ich möchte mal die Bauausführung. Und dann kam es, wie es kommen musste, die hat sich beworben, die hat einen Job gekriegt und nach einem Jahr oder anderthalb Jahren auf einmal eine ihrer eigenen Maßnahmen, die sie damals als Planerin geplant hatte, nach wenigen Wochen, kam sie denn dann so mal zu mir oder irgendwie hatten wir uns getroffen, ich weiß das gar nicht mehr, in der Kaffeeküche. Und dann sagte sie so, Alex, du glaubst es nicht. Ich verstehe jetzt, was meine Kolleginnen und Kollegen immer gesagt haben, wenn sie gesagt haben, die Planung kann doch keiner umsetzen. Das geht wirklich nicht. Also ich habe mir so viel Mühe gegeben, habe gedacht, das ist so selbstverständlich. Aber wenn du dann da draußen stehst auf der Baustelle, boah, dachte sie, grande Katastrophe. Also war so quasi die Höchststrafe für sie. Und aber auf der anderen Seite ein super Einstieg nochmal, weil wir auch die Leute dann weiter zusammengebracht haben.
Sehr schön. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch zwei verschiedene Welten mal zusammenbringen können, wenn wir dein Fachwort des Tages raten. Du hast uns ja bestimmt was mitgebracht aus deiner Forschung und wir sind schon ganz gespannt.
Ja, das... Ich habe hier so mehrere Dinge. Ich habe ja erst so gesagt, lasst euch irgendwie was aussuchen, aber das wäre dann zu einfach gewesen, sondern ich hätte da was ganz Nettes, das nennt sich nämlich Rejuvenator.
Rejuvenator. Das ist ein Wiederverjünger auf fancy Latein. Jetzt ist natürlich die Frage, was ein Wiederverjünger ist. Das ist, wenn man ein altes Bauprojekt, ich sag mal, so einen alten Kreisel, so eine alte Verkehrsinsel, wenn man sich da jetzt überlegt, in die Mitte können wir da nicht was machen, mehr als einen Steinhaufen. Und ja, wir können da mehr machen, wir können da Grünflächen anlegen und wir können das Bauprojekt wieder verjüngen.
So. Also sozusagen der Jungbrunnen für die Straße.
Ja, pass auf, dann gehe ich jetzt in eine andere Richtung und sage, der Rejuvenator, das ist tatsächlich eine Maschine. Und dann nimmst du, wenn man zum Beispiel, wir reden gleich über Verkehr, ich komme natürlich auf Straße, wenn wir also eine Straße haben und da einfach mal den Belag abkratzen, weil da alter Belag drunter war, dann hat man neuen drüber gemacht, das war dann der Juvenator. Und dann muss man das aber wieder abmachen, weil das leider nicht funktioniert, weil das Neue nicht auf das Alte passt. Dann kommt das in diese Maschine, alles zusammen, alt und jung, und der stellt dann irgendwas her, was man dann nochmal neu darüber machen kann. Und das funktioniert dann.
Ah ja. Ich stelle mir das jetzt...
Ne? Da höre ich jetzt so ein paar Vorurteile raus und nach dem Motto, erster Versuch beim Bau klappt eh nicht.
Das wollte ich damit nicht unterstellen.
Straßen sind wie Pfannkuchen, der erste wird nichts.
Ja.
Der erste ist immer für mich, das ist der leckerste, der Rest ist für die Gäste.
Mhm. Aber ganz weit weg wahrscheinlich.
Das kommt drauf an. Also ich sag mal, da war schon was Nettes bei dir, Bianca. Passt trotzdem nicht. Also,
dann klär uns mal auf.
Also eine Maschine ist es nicht, das ist richtig, aber mit alt und neu, da seid ihr schon auf einem guten Weg. Ich gebe nur ein Stichwort. Mögt ihr?
Ja.
Rejuvenator ist auch scherzhaft bei mir immer der Botox für den Asphalt.
Bianca, hast du schon was?
Ich bin ja, jetzt ich hab
voll,
schon was.
Ich bin voll bei, jetzt bin ich voll bei Maschine. Toll.
Das ist keine Maschine. Das ist der Füllstoff. Das ist der Füllstoff, den du in den Asphalt drückst, wenn da irgendwie Risse drin sind oder ein tiefes Schlagloch. Da musst du da nicht so Kies und Rollsplitt und dann darüber walzen, weil das mit dem Teer da stinkt und das ist blöd, sondern das machen wir heute ganz anders. Das gehen wir von unten an und dann poppt das wieder hoch und es ist das Füllmaterial, was das wieder neu aussehen lässt. Weil so stelle ich mir Botox vor. Spritze rein und los.
Ja, genau. Botox klettet natürlich. Ne? Ich hätte es aber gerade in die andere Richtung gedacht. Und das ist eine kleine Schicht oben drauf, die man drauf macht. Die ist dann sehr porös. Und dann sind wir nämlich beim Thema Flüsterasphalt. Also man pimpt die Straße. Eine schlechte Straße wird gepimpt dadurch, dass man sie porös macht. Okay, Alex, du musst uns jetzt mal aufklären.
Mache ich doch sehr gerne. Also es geht um das Thema Wiederverwendung. Wir wollen also den gebrauchten Asphalt, so wie Bianca vorhin schon gesagt hat, eigentlich wiederverwenden. Und Ziel ist es, eine möglichst 100%ige Wiederverwertung zu machen. Asphalt besteht ja, ich sag mal, aus drei Komponenten. Gestein auf der einen Seite, dem Bitumen und so einer Mastix-Geschichte. Und das Bitumen hat ja die Eigenschaft, unter Luftzufuhr oder auch Wasser denn dann ja zu oxidieren. Das heißt, es altert. Und insofern kann man sich das vorstellen, wenn der Asphalt neu auf die Straße kommt, ist er quasi wie so ein kleines Kind. Ja, Haut ist glatt und wie auch immer. Und im Laufe des Lebens wird er denn dann also älter und verändert ja auch seine Eigenschaften, ja, so wie wir Menschen die auch verändern. Und das Aussehen natürlich auch. Ja, Falten sind dann irgendwelche Löcher im Asphalt oder Ausbrüche, die man da so hat. Und Ziel ist es, und deswegen so Botox für den Asphalt, aber nicht am Ende den Grabstein quasi zu haben und ist tot. Also man kann das Material nicht mehr wiederverwenden, sondern möglichst viel dieses Materials wiederzuverwenden. Und das heißt, wieder ein jugendliches Gesicht zu bekommen oder andersrum, die möglichst jugendlichen Eigenschaften. Das heißt, wir reden über ein Zusatzmittel, was dann in den ausgebauten Asphalt zugegeben wird und unter Zugabe auch von frischen Bestandteilen dann dazu führt, dass wir einen Asphalt bekommen mit möglichst neuen Eigenschaften oder Eigenschaften wie in einem Neuzustand.
Das heißt, es geht beim Asphalt gar nicht darum, ihn noch länger haltbar zu machen, sondern eher zu schauen, wie kann man das reparieren, was da schon liegt? Und gibt es da vielleicht auch nachhaltigere Alternativen?
Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich sag mal, das Thema Nutzungsdauer zu verlängern, finde ich schon gut, weil jeder Eingriff bedeutet natürlich auch eine Störung des Verkehrsflusses. Wir haben Lärm, egal ob es auf der Autobahn ist oder auch gerade im Stadtstraßenbau, also Störungen, Lärm, Abgasemissionen und so weiter und so fort, Fahrzeitverlängerung, das ist ja auch alles nicht so super für die Umwelt. Letztendlich musst du auch, klar, es wird immer gesagt, ich kann Asphalt zu 100% recyceln, das stimmt nicht ganz, also 99%, also irgendwas musst du da noch ein frischen Zeugs zugeben. Mhm. Auch da kann man dann sagen, da kann man sich denn sparen. Also das Thema Nutzungsdauer zu verlängern, finde ich, ist ein gutes Ziel und da kann man auch dran arbeiten. Da gibt es auch solche ganz gute Möglichkeiten und Ideen. Aber letztendlich ist es halt so, dass wie bei anderen Dingen auch, wir mit einem Verschleiß rechnen müssen. Ja, jeder, der ein Auto fährt oder ein Fahrrad, wird feststellen, Bremsen sind mal weg oder der Reifen ist abgenutzt. Gehört dazu und dann muss man da ersetzen. Also beim Fahrrad, der Bremsen kannst du nur ersetzen, da macht ja keiner noch was Neues drauf, beim Auto auch nicht. Und beim Reifen ist das ähnlich. So, da wird es repariert beim Asphalt und dann ist gut. Und das Schöne ist ja, dass wir ja ein Material haben, was sich ja in Form und Größe und so anpasst an die Stelle, wo es wieder hingebracht werden soll. Und mit Beton haben wir so eine Platte, die hat gewisse Abmaße und die kannst du jetzt dann nicht nur teilweise erneuern oder sehr schlecht dann nur teilweise erneuern. Da muss man in der Regel hingehen, die komplette Platte wieder wechseln. Dann hat die vielleicht noch eine Fahrspurbreite, also kannst du auch eine ganze Fahrspur nicht nutzen. Man muss halt noch lange warten, bis der Beton ausgehärtet ist und der Asphalt, den baust du ein, dann wartest du noch eine Zeit, bis das kalt ist. Aber innerhalb weniger Stunden ist das sofort wieder befahrbar. Mhm.
Das heißt, zusammengefasst, Asphalt ist und bleibt der Goldstandard und ist dann auch gar nicht so unnachhaltig, wie ich jetzt vielleicht vor dieser Folge gedacht hätte, weil man das meiste davon recyceln kann.
Also Asphalt hat die absolut größte Recyclingquote im Straßenbau und das schon seit Jahrzehnten. Das geht also bis in die 1970er Jahre zurück, das glaubt man gar nicht. Also Deutschland war damals schon auf dem Weg, gut zu werden, ist dann in den 1980er mit 1994 dem ersten Kreislauf Wirtschafts- und Abfallgesetz, denn dann auch wirklich mal so in juristisch sauberen Rahmen gegossen worden. Und vorher hat man sich diesem Thema Wiederverwendung denn dann auch schon verschrien gehabt. Deswegen ganz wichtig, ja auch im Englischen, reuse, not recycling. Also Wiederverwendung, Wiederverwertung ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Es ist noch ein Potenzial da, auch das Thema Recycling von Asphalt zu optimieren, also zu minimieren an der Stelle. Und ein Downcycling aus meiner Sicht möglichst zu verhindern. Irgendwo gibt es sicherlich mal wirtschaftliche Grenzen, wo das nicht mehr darstellbar ist. Aber letztendlich haben wir ein Material, was zu 100% wiederverwertet werden kann, was auch dann dazu geführt hat, dass jetzt eine Idee von mir mal in einer anderen Abschlussarbeit zu diesem Radwegebelag geworden ist.
Jetzt kommt man beim Thema Asphalt und Straßenbau wahrscheinlich auch nicht um das Thema Klimawandel drumherum. Die Anforderungen an Straßen werden sich ja wahrscheinlich ändern und dadurch werden sich natürlich auch die Anforderungen an den Asphalt ändern. Kannst du uns so ein bisschen einen Blick in die Zukunft, in die Glaskugel geben? Wohin geht's mit dem Asphalt und was sind jetzt gerade die Sachen, die euch am meisten interessieren in der Forschung, wo die Reise hingehen soll, den nochmal besser zu machen?
Es ist im Moment eine sehr unruhige und zugleich spannende Zeit, weil wir zwar wissen, das Klima wird sich verändern, wir wissen aber noch nicht die Auswirkungen. Und wenn man die Auswirkungen noch nicht so sehr erfassen kann, ist es schwer natürlich, sich jetzt schon mal auf den Weg zu machen und nach Lösungen zu suchen. Was klar ist, es wird irgendwie wärmer. Aber wie viel wärmer es wird, ist nicht klar. Und dieses Thema Temperaturveränderung kann gerade dazu führen, dass wir höhere Verformungen bekommen, um die gleichen oder auch vielleicht mal längere Nutzungsdauer zu erreichen. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung. Das Problem ist natürlich, dass wir Dutzende von Quadratkilometern an Asphaltstraßen in Deutschland haben. Die können wir jetzt nicht alle gleichzeitig ersetzen. Ja, und insofern wird es da eine Herausforderung sein, wo packt man an, wie geht's da eigentlich weiter? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, wir werden auch weiterhin kalte Perioden haben. Also wer sagt Klimawandel, es wird noch alles wärmer? Nein, ich gehe davon ganz fest aus, dass wir auch Frosttage haben. Das heißt, die Anforderungen an das Material müssen einerseits sein, weiterhin gutes Tieftemperaturverhalten aufzuzeigen. Und auf der anderen Seite die Gebrauchseigenschaften bei hohen Temperaturen nach oben zu stecken. Das heißt, dieses Delta, die Spanne von Minus zu Plus, die wird größer werden. Der zweite Punkt, Wasser. Damit, glaube ich, kommen wir ganz gut klar. Und der zweite Punkt, der dann sicherlich, oder der dritte Punkt ist es ja, der dann da reinkommt, ist das Thema Materialität. Also wir wissen, Erdöl ist endlich und wir wollen uns auch von vielen Dingen verabschieden. Also wird man auch alternative Bindemittel brauchen. Also das Bitumen, so wie wir es heute kennen, wird es vielleicht in Zukunft nicht mehr geben. Auf der anderen Seite sind viele Kolleginnen und Kollegen dabei, nach Ersatz zu suchen. So, das Richtige ist dann noch nicht gefunden worden. Was ein absolutes No-Go aus meiner Sicht ist, dass man nämlich versucht, da Plastik reinzupacken. Aber das ist halt ein Punkt, der wird international komplett anders gesehen. Da muss man gucken. Und dann bin ich noch der Meinung, das Material, was wir da haben, werden wir weiter verwerten können. Also werden wir eine Phase kriegen, wo wir vielleicht neue Bindemittel mit dem vorhandenen vermischen müssen. Oder geht das überhaupt? Oder auch umgekehrt, wenn wir den Rejuvenator richtig ansetzen, sind wir dann nicht vielleicht sogar für die nächsten 40 bis 60 Jahre safe? Ja, dass selbst wenn Bitumen nicht mehr so zur Verfügung steht, wir aber eine viel höhere qualitative, bessere Verwertung und Verwendung da machen können, als was vielleicht bislang machen konnten. Und erstmal gar nicht die Probleme haben.
Jetzt hatten wir vorhin schon mal angeteasert, dass wir auch noch über Straßenlampen, die nur bei Bedarf leuchten, sprechen möchten. Das ist natürlich auch im Zusammenhang mit Klimawandel und Energiepreisen interessant. Welchen Beitrag kann das zu weniger Energieverbrauch leisten und was ist so die Idee dahinter?
Ja, jeder, der mal einen Kühlschrank zu Hause hat und den aufmacht, wird feststellen, wenn er schnell genug ist und wach, dass das Licht nur dann angeht, wenn man es braucht. Mhm. Ansonsten ist das Licht im Kühlschrank ja aus. Wird auch seine Gründe haben, nämlich wir brauchen es nicht und wird Energie verbrauchen, also lassen wir es. Bedarfsgerechte Beleuchtung ist auch da wieder das Thema. Also wir haben ja zwei Dinge. Zum einen ist der Einsatz von LED in den letzten Jahren sehr stark forciert worden, ist auch dann über Fördermittel sehr stark denn dann gefördert worden, dass die Städte an der Stelle denn dann umsteigen, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Aber ich sag mal, selbst bei einer LED-Lampe ist es nachher aus meiner Sicht schon auch wieder dann eine Frage, leuchtet die zu 100% oder brauche ich die vielleicht nur zu 10% oder 5%? Ja, leuchten. Ganz ausschalten ist eine schlechte Idee, weil unser Auge, gerade für den Neurowissenschaftler, glaube ich, selbstverständlich, ja, muss ja immer erstmal, wenn ganz dunkel ist und dann wird es auf einmal hell, sich dran gewöhnen, diese Adaption. Und wenn wir älter werden, wird das schlechter und ne, das ist gar nicht so gesund. Also so eine Grundausleuchtung auf minimalem Niveau ist sinnvoll, die man dann aber bei Bedarf von diesem Grundniveau auf ein Verkehrsbenutzungsniveau quasi denn dann hebt. Und wenn dann, was weiß ich, keiner mehr da ist, dann geht's halt wieder runter. Da gibt's halt Möglichkeiten, sowas zu steuern über Sensorik, unterschiedlichste Art und Weise. Die können auch heutzutage unterscheiden, ob es ein Kaninchen ist oder Blätter da irgendwo her sind. Gut, irgendwo ist der Technik auch mal Grenzen gesetzt. Das ist letztendlich auch klar. Aber da kann man schon viel machen. Und ich sag mal, für mich, da muss man jetzt wieder gucken, das Thema Licht und Lichtverschmutzung steht dem vielleicht ein Stück weit entgegen. Aber nehmen wir mal kurzfristig an, wir würden ein Radverkehrsnetz der Premium-Qualität definieren wollen, auch für die Stadt Oldenburg. Ja? Mhm. Da gäbe es dann also Routen, die man bevorzugt benutzen wollte. Und da stellt sich schon die Frage, wenn wir die Verkehrswende wirklich ernst meinen, dann gehört im Gesamtpaket Nahmobilität, also Fußverkehr, Radverkehr, verbunden auch mit dem ÖPNV, für mich dazu, dass wir einen Sicherheitsstandard haben. Jedes Fahrrad hat eine Lampe dran, die ist auch super, aber wer selber schon mit einer Lampe gefahren ist, hat auch dann festgestellt, da gibt's auch wieder Sichtschatten etc. pp. Das heißt, diese indirekte Beleuchtung, die stationäre Beleuchtung ist für mich noch ein Bestandteil, der ist sinnvoll und auch wichtig. Und so, wenn man also dann vielleicht hingeht und sagt, wir reduzieren das Beleuchtungsniveau an vielen anderen Stellen, würde aber dieses Premium-Netz heller oder besser ausstatten, dass ich dann ein Angebot schaffe, hätte das ja vielleicht auch eine Möglichkeit, insgesamt auch Energie zu sparen und trotzdem den Standard und die Benutzungsqualität an ausgewählten Stellen wieder hochzusetzen. Also ist ein Gedanke, den man mal verfolgen müsste. In Münster habe ich da einige Projekte schon gemacht. Da war ein Kollege von mir, der mal die Idee hatte, das war jetzt nicht meine Idee, ich durfte ihn als Abteilungsleiter damals begleiten und unterstützen, weil ich die total cool fand. Und also das Letzte ist jetzt vor wenigen Wochen denn dann quasi mehr oder weniger abgeschlossen worden, wo wir 20 Kilometer entlang des Dortmund-Ems-Kanals in Münster mit einem Radweg ausgestattet haben, der auch weitestgehend diese sogenannte adaptive Beleuchtung, Beleuchtung bei Bedarf, denn dann auch als Ausstattungsmerkmal mitbekommen hat.
Ach, schön. Gibt es weitere Visionen? Jetzt, ich meine, wir haben, wenn wir dich heute hier haben, aus Münster, aus der Fahrradstadt kommend nach Oldenburg, die wahrscheinlich zweitgrößte Fahrradstadt in Deutschland, dann müssen wir das natürlich fragen. Was ist sonst noch deine Vision, wie die Fahrradwege in Oldenburg in 10 Jahren aussehen könnten?
Das ist jetzt ein relativ heikles Thema. Heikel aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben vorhin über Klimawandel gesprochen und wie sieht der Klimawandel aus? Ich habe den Studierenden letztens die Frage gestellt, wer hätte denn, ich hätte ein geiles Thema für eine Abschlussarbeit, egal ob Bachelor oder Master. Ne? Machen wir beim Bachelor machen wir mehr, beim Master könnte da eine sein. Wie sieht eigentlich das Fahrrad der Zukunft aus? Mhm. Haben sie gesagt, langweiliges Thema wollte keiner. Habe ich gesagt, okay, gut gereicht, jetzt musst du dir ein bisschen mehr Mühe geben. Habe ich gesagt, ja, wenn das für Sie doch langweilig ist, wie sieht denn das Fahrrad der Zukunft aus? Ist das dieser Drahtesel, Reifen vorne, hinten und zwischenzeitlich ein bisschen Metall? Habe ich gesagt, guck mal, beispielsweise schon seit vielen Jahren norwegisches Produkt Potbike. Oh, jetzt habe ich wieder Werbung gemacht. Gibt auch andere Produkte, auch aus Deutschland, alle gut. Aber das war damals der Aufhänger für mich, Potbike. Kostet mittlerweile auch übrigens 50% oder 60% mehr als vor noch ein paar Jahren. Das ist nicht so ein Liegefahrrad, auch wenn man das meinen könnte. Das Ding hat einen Kofferraum, das hat eine volle Beleuchtung, hat auch vier Räder, ist ein bisschen breiter als ein Fahrrad. So, heute, wir haben schon die Lastenräder da. Wir haben die Delivery Service, also Lieferdienste, die auch dann mit größeren Fahrrädern. So, sollen sich Fahrradfahrende auf Radwegen überholen dürfen? Ja oder nein? Oder müssen die alle in Reihe fahren? Für mich stellt sich die Frage, wohin mit den ganzen Leuten? Also wir brauchen Platz. Und in den Nebenflächen, also auf dem Gehweg oder so, noch einen zusätzlichen Radweg irgendwo hin. Also wir werden Oldenburg nicht teilsanieren, ja, die Häuser alle irgendwie abreißen, ist die Stadt viel zu schön für, in vielen Bereichen. So. Also können wir diese Wege nicht unendlich breit machen. Die sind limitiert. Das heißt, die Frage, die wir lösen müssen, ist wieder eine rein demokratisch-menschliche. Nämlich, wie wollen wir den begrenzten Platz zwischen den Häuserzeilen unter den Verkehrsträgern verteilen? Und wie wollen wir gemeinsam zusammenleben? Und das war eigentlich ein Projekt, das konnte ich nur noch anfangen. Das müssen die Kolleginnen und Kollegen da jetzt denn dann leider ohne mich weiterführen. Ich hätte da echt Spaß dran. Es ist nämlich die Frage, können wir nicht besser eine Stadt für alle bauen? Das heißt, wir wollen Mobilität und Verkehr exklusiv, inklusiv denken. Exklusiv, weil ich finde, es ist etwas Besonderes. Wir wollen keinen ausschließen, sondern wir wollen wirklich inklusiv denken. Alle Leute dazu einladen, im Verkehrsraum gemeinsam sich zu bewegen. Wer jetzt sagt, Mensch, was hat der geraucht oder hat der zu viel getrunken? Nee, habe ich nicht. Aber das ist für mich die einzige Lösung, die in Frage kommt. Ich sag mal, jeder von uns ist, nimm noch mal das Bild von vorhin. Wir sind als Kind zur Welt gekommen und werden als Greis hoffentlich irgendwie erst ins Grab dann steigen. Und in der Zwischenzeit haben wir verschiedene Kapazitäten, sind in der Lage, uns im Verkehr zu bewegen. Ja, als Kind brauchst du immer noch Hilfe. Bis 10 Jahre darfst du auf dem Radweg fahren. Danach darfst du auch mal irgendwo anders fahren und so weiter und so fort. So, hast du mal ein Kind, kann ich noch sagen, mit Kinderwagen, insbesondere Zwillingskinderwagen, bist du stark mobilitätsbehindert, kommst du über die Gehwege schon nicht durch, im Bus kommst nicht rein, Straßenbahn bei uns hier denn dann auch dann teilweise sehr schwierig. Also da fängt das Problem schon an. Und dabei bist du noch jung und fit. So, wenn man dann mal älter ist, dann wird das Ganze auch nicht einfacher. Also müssen wir da zusammenkommen. Und nächster Punkt ist, können sich die Hörerinnen und Hörer auch mal fragen, wer kommt aus seiner Wohnung heraus oder seinem Haus oder wie auch immer, auf jeden Fall da, wo er schläft, ist und seine Zeit irgendwie als daheim verbringt, direkt zum Sportverein oder zur Arbeit, ohne irgendwie Infrastruktur zu benutzen? Ich glaube, das machen die wenigsten. Und zu Hause eingesperrt zu sein, das hat uns Corona gezeigt. Also ein paar Wochen ist das vielleicht noch supi und geil und dann irgendwann mal willst du doch mal wieder Leute sehen und nicht nur irgendwie am Fernsehen sich da so dann anzugucken um eine Videokonferenz oder was. Also, der Mensch hat das Bedürfnis auf Zusammensein. Wir wollen zusammengehen, wir wollen draußen sitzen, irgendwie in meinem Café, was trinken, essen, Spaß haben, feiern. Wir wollen uns aber auch genauso gut mobil, irgendwie müssen wir uns bewegen, weil wir halt unterschiedliche Aktivitäten denn dann auch über den Tag machen. Das heißt, es geht im Endeffekt nur über den Kompromiss. Das ist schwer zu vermitteln. Jeder muss Abstriche machen und bereit sein, von seinen Ansprüchen zurückzutreten. Und jeder mit Maximalanforderungen, dann werden wir scheitern. Das ist sozusagen jetzt das Wort zum Sonntag gewesen.
Ja. Ja, eine sehr, sehr schöne Schlussbemerkung, denn ein Blick auf die Uhr verrät uns schon wieder. Die Folge ist rum, wir sind schon wieder am Ende. Aber wir haben über viele interessante Dinge geredet und wir danken dir ganz herzlich, dass du hier warst.
Ja, es hat mich gefreut, da sein zu dürfen und einen kleinen Einblick zu geben in das doch große Feld, was man so als Bauingenieur auch an der Jade Hochschule im Bereich Verkehr machen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Alexander. Das war sehr inspirierend und wir hoffen natürlich, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören, wenn es heißt Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.